Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Kolleginnen und Kollegen online. Ich darf Sie nun wahlweise zum zweiten Teil dieser Veranstaltung sozusagen begrüßen, über das große Thema Pharmakogenetik und Vermeidung von klinischen Nebenwirkungen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin Ansicht Labormediziner, freue mich aber trotzdem, was Neues zu lernen über ein Gebiet, das jetzt nicht ganz so wirklich in der Labormedizin drinnen ist. Und ich freue mich besonders, dass jetzt drei Expertinnen und Experten über ihre Sicht auf Polypharmazie, Pharmakogenetik und die Vermeidung von Nebenwirkungen sozusagen hier darlegen werden.
Auch von meiner Seite schönen guten Abend, vielen Dank fürs Kommen und danke auch den Veranstaltern für die Möglichkeit, hier über dieses so wichtige Thema zu reden. Es ist, glaube ich, die Zeit gekommen, dass die Pharmakogenetik in die klinische Praxis Einzug findet. Die Evidenz ist da und wir wollen Ihnen heute einige Informationen dazu zeigen, damit Sie in Zukunft diesen Weg gut beschreiten könnten. Und es beginnt der Vortrag mit der Frau Magister Andic vom AKH Wien, die wirklich eine Vorreiterin ist der klinischen Pharmakologie, sich im AKH etabliert hat. Sie hat mir erzählt, sie hat 45 Mitarbeiter mittlerweile.
Als klinische Pharmazeutin 200 Mitarbeiter.
Wahnsinn, unglaublich.
Ja, insgesamt.
Frau Magister, bitte.
Gerne, danke schön. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Mein Vortrag ist quasi so ein bisschen die Einleitung hin zur Genetik. Das heißt, bei mir geht es um Kinetik und auch ein bisschen um Dynamik, das heißt also um Arzneimittelinteraktionen, die Problematik bei Polypharmazie. Und vielleicht möchte ich dazu sagen, woher kommt es, dass ich mich damit so intensiv beschäftige? Ich war 20 Jahre im Donauspital tätig als klinische Pharmazeutin, wo ich einfach gesehen habe, dass Polypharmazie ein Thema ist. Egal, ob ich jetzt begonnen auf der Gerontopsychiatrie hier oder auf der internen bin, auf der Chirurgie bin, überall ist es ein Thema, dass die Patienten hier 6, 7 bis zu 15 verschiedene Medikamente haben. Und die Frage ist, ob nicht die Symptome, mit denen sie aufgenommen werden ins Spital, hier getriggert werden durch Medikamente und man hier einfach für den Patienten was Gutes tun kann, wenn man hier ein bisschen die Polypharmazie durchforstet und schaut, welche Medikamente passen da besser zusammen. Und seit 10 Jahren leite ich jetzt die Apotheke im AKH, kann es jetzt nicht mehr so richtig selber machen, aber habe ein Team, die also hier die Stationen betreuen und hier von der Onkologie angefangen, Pädiatrie bis hin zur Geriatrie und Psychiatrie betreuen, unterstützen, Ärzteschaft und Pflege, dass man sagt, der Patient soll wirklich eine optimale Therapie bekommen. Das heißt, in dem Sinne schauen wir uns jetzt einmal an die Herausforderungen der Polypharmazie, Interaktionen gängiger Arzneimittel. Und da müssen wir schon beginnen mit dem, was ist denn laut WHO Polypharmazie? Es gibt hier eine Definition und die sagt, die regelmäßige Einnahme von mehr als 5 verschiedenen Wirkstoffen wird als Polypharmazie bezeichnet. Dazu gehören natürlich auch OTC-Präparate, dazu gehören auch noch hier Phytopharmaka mit Wirkstoffen, das darf man bitte nicht unterschätzen. Bitte fragen Sie immer nach zusätzlichen Wirkstoffen, nach zusätzlichen Präparaten, die sich die Patienten aus der Apotheke holen, von Angehörigen holen. Die haben ebenfalls oft ein hohes, nicht zu unterschätzendes Interaktionspotenzial, werde ich Ihnen heute auch ein wenig näher bringen. Also wir haben natürlich hier die Polypharmazie, die ist ganz klar, die Patienten werden immer älter. Es werden viele verschiedene Diagnosen gestellt. Es gibt für jede Diagnose eine S3-Guideline und eine Guideline für die Praxis. Das heißt, wir sind hier in der Polypharmazie und das sind nur so ein paar Daten, auf die gehe ich nicht ein, weil sonst wäre ich mit meinem Vortrag nicht fertig. Es ist Tatsache, dass Polypharmazie ein Thema ist und zu erhöhten Aufnahmen ins Spital beiträgt, zu einer erhöhten Gebrechlichkeit und Sturzrisiko erhöhend, dass also hier sehr viele Symptome Symptome wie Hyponatremie, Delir getriggert werden durch Interaktionen, dass eine erhöhte Mortalität gegeben ist. Ja, und die Adherence ist natürlich auch ein Thema. Wie viel schluckt der Patient wirklich von dem, was also hier verschrieben, verordnet wird? Was interessant ist, dass also die Compliance oder Adherence bei Frauen deutlich besser ist als bei Männern, was nicht immer ideal ist in der Polypharmazie, muss man ganz ehrlich sagen. Aber welche Substanzklassen sind denn besonders gefährlich? Das ist so schwierig zu sagen. Man hat mich einmal gefragt, mach doch eine Liste, die absoluten Don'ts in der Polypharmazie. Das kann ich nicht. Das ist ganz individuell vom Patienten abhängig. Das wird davon abhängig sein, ist der dick, ist der dünn, hat der eine gute Nierenfunktion, hat der eine eingeschränkte, wie schaut die Leberfunktion aus. Nachdem muss ich dann mir dann entsprechend die Medikamente anschauen und sagen, passt das zusammen, ja oder nein. Das heißt, ja, es gibt natürlich Reviews, die besagen, NSAR, das ist natürlich, das wissen Sie alle, jene Gruppe, die die meisten Nebenwirkungen im Bereich der Analgetika hat, die also hier einen extremen Abusus haben. Ich glaube, das kommt gleich nach den PPIs oder, wenn man so sagt, mit den PPIs zusammen. Denn jeder, der einen NSAR schluckt, hat natürlich seinen Magenschutz mit im Boot. Dass also hier auch Diuretika natürlich ein Thema spielen, ist die Frage, welche, da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Beta-Blocker natürlich, Orthostase machen, gerade wenn ich es mit Psychopharmaka wieder kombiniere, wo ich aufpassen muss. Also das sind so Daten aus der Literatur, wo man also hier sehr viel dazu gehört, natürlich Antikoagulantien, angefangen von Fenbrocomon über die Noax. Und es sind dann die Symptome wie Sturz, Schwindel, Sturz, Orthostase, Delir aufgrund von Hyponatremien, Herzrhythmusstörungen aufgrund von Elektrolytstörungen wie Hyperkaliämie, Delir, das auftreten kann und viele andere. Und ich möchte es gleich vielleicht anhand eines Beispiels beginnen und dieses Beispiel soll mich auch während meines Vortrags begleiten. Es handelt sich hier um eine Patientin, 64 Jahre alt, die aufgenommen wird in irgendein Spital. Das ist also ein Demonstrationsbeispiel. Es ist ganz wurscht, wo das passiert. Es geht nur um den Fall. Aufnahme aufgrund von Schwindel und Sturz und hat ein massives Nasenbluten, das kaum zu stoppen ist. Sie hat vor 3 Monaten einen Stent bekommen an der RCA. Sie hat einen Typ-2-Diabetes, eine Hypertonie beschrieben in der Anamnese, depressive Verstimmungen. Das ist immer so lustig, wenn das steht im Arztbrief oder so, weil es ist nie erhoben ein Score, wo man also hier feststellen kann, wo steht die mit der Depression überhaupt. Ja? Das ist einmal eine Diagnose, wie ein Stempel quasi, depressive Verstimmung, Schlafstörungen und mittelgradige Arthrose, das passt ja alles zusammen. Ne? Arthrose ist sehr schmerzhaft, macht mir Schlafstörungen und wenn ich längere Zeit Schlafstörungen habe, dann komme ich natürlich in ein depressives Verstimmungsbild. Und Aufnahmeblute bei der Aufnahme HB 8,4, das heißt also, das kann nicht das Nasenbluten hier alleine sein, das heißt also, man hat sich dann angeschaut, was ist hier, kann noch hier zu eventuell internen Blutungen führen. Und wenn man sich hier die Medikation anschaut, es gibt für alles eine Erklärung, es gibt für alles eine Diagnose. Sie hat noch eine Trippeltherapie, weil sie also hier ein Vorhofflimmern auch noch dazu hat. Deswegen hat sie das Edoxaban und gleichzeitig jetzt die duale Thrombozytenaggregationshemmende Wirkung. Natürlich dann gleich den Magenschutz dazu. Dann hat sie die Hypertonietherapie dabei. Dann hat sie Antidepressiva, auch eines zum Schlafen noch dazu. Ja, und dann natürlich hat sie doch immer wieder Schmerzen und nimmt das Seraktil, was sie zu Hause hat. Und dann hat man ihr gesagt, gegen Arthrose, sie muss was machen, sie soll sich etwas besorgen aus der Apotheke und bekommt hier dann noch Teufelskralle und Kurkuma hochdosiert in Kapseln dazu. Und da ist jetzt die Frage, was passiert da mit so einem Medikamentencocktail? Wir sind in der Polypharmazie, wir haben hier mehr als 5 Wirkstoffe. Wo treffen sich denn die und wo können die interagieren? Und da haben wir natürlich hier angefangen von der Verabreichung bis hin dann zu dem Metabolismus in der Leber, Ausscheidung in der Niere, die sogenannten pharmakokinetischen Interaktionen, aber hier noch besser dargestellt, natürlich dann auch hier die Mittelteil, den pharmakodynamischen Teil. Das heißt, wenn ich hier 2, 3, 4 Substanzen habe, die ähnlich wirken über verschiedene Wirkmechanismen, na dann verstärkt sich die Wirkung. Und das bedeutet, es verstärken sich oft auch die Nebenwirkungen. Also das heißt, wenn ich 4 Substanzen habe, die über verschiedene Mechanismen eine Blutung machen können, dann potenziert sich das Risiko für Blutungen. Das ist Pharmakodynamik. Die Pharmakokinetik, das ist mein individueller Patient. Wie wird es aufgenommen? Da spielen die PPIs immer eine große Rolle, weil die verändern den pH-Wert im Magen natürlich und damit also verändern sie die Situation der Resorption aus dem Magen, sollte dort eine sein. Dann natürlich auch also hier Verteilung, Plasmaproteinbindung, vor allem aber Metabolismus. Metabolismus in der Leber über das Enzymsystem und Ausscheidung über die Niere. Vielleicht auch noch Transportersysteme wie das BGB, die eine Rolle spielen. Das habe ich schon gesagt, die Polypharmazie ist dann ein Thema, wenn die Patienten Symptome entwickeln und dann vielleicht schon wieder ein neues Medikament dazu bekommen, um diese Symptome zu therapieren. Spätestens dann sollte man beginnen, die Medikation zu durchforsten und zu schauen, warum hat der Hyponatremie? Was ist das? Wenn ich sage, ich schließe was Onkologisches aus, ich habe also hier keine Lungenmetastasen, ich habe also hier bei dem eine Problematik, dass das in Richtung SCADH geht, aber nicht onkologisch ist, ja, das können Medikamente natürlich auch machen. Ich muss mir anschauen, bei Orthostase und Hypotension, hat er vielleicht neue Psychopharmaka dazu bekommen? Hat er ein neues Antidementivum dazu bekommen, das im Extrem hier eine Orthostase-Reaktion und Bradykardie machen kann? Herzrhythmusstörungen, also alles ausgehend von den Symptomen. Ich glaube, das ist das Essentielle. Und da sehen Sie einfach, wenn nur als beispielhaft, wie viel Medikamente über verschiedene Mechanismen eine Hyponatremie machen können. Hyponatremie gekennzeichnet durch Übelkeit, Sturz, massives Sturzrisiko und wenn es weitergeht, natürlich Krampfrisiko und Delirrisiko bzw. Tod. Es sind sehr viele junge Kollegen da, die wissen das, die haben das jetzt erst gelernt, meine Tochter studiert auch Medizin. Hyponatremie, das ist also hier ein großes Problem und das muss man rechtzeitig erkennen, muss auch dann langsam substituieren, damit man also hier nicht eine überschießende Reaktion einer pontilen einer Gehirnreaktion kommt mit also hier Lakunenbildung. Das heißt, ich habe da wirklich einen lebensbedrohlichen Zustand und wenn Sie das anschauen, das geht über Beeinflussung des RAS-Systems, auch die so jetzt propagierten SGLT2-Hämmer wirken natürlich hier über eine verstärkte Wasserausscheidung und bewirken damit natürlich auch eine verstärkte Natriumausscheidung. SCADH schon angesprochen, auch Übelkeit, Erbrechen, ein großes Thema, vor allem onkologische Patienten, wenn das sehr ausgeprägt ist. Und wenn wir jetzt, das war so ein Thema Hyponatremie, wenn wir jetzt wieder auf unsere Patientin kommen, die uns ja begleitet und wir schauen die Pharmakodynamik an und schauen einmal, welche Medikamente hier prinzipiell vom Wirkmechanismus hier eine Blutung machen könnten. Dann sieht man, dass das die 2 Thrombozytenaggregationshemmer sind, dass das natürlich das Citalopram ist. Citalopram wirkt wie ein Thromboass. Aufgrund dessen, dass es Serotonin beeinflusst und ein Serotonin-Reuptake-Hemmer ist, bewirkt es auch im Bereich des Thrombozyten, dass damit hier ein Mangel an Serotonin im Thrombozyt drinnen ist und damit die Aggregation reduziert wird. In etwa 15-20%, Trazodon etwas weniger, aber auch Teufelskralle und auch Kurkuma in hoher Konzentration haben hier Mechanismen, Substanzen drin, die als Wirkmechanismus ebenfalls die Blutgerinnung beeinflussen können und Seraktil als NSAR natürlich auch. Das heißt, Sie haben hier eine massive Potenzierung der Gefahr, dass hier bei dieser, dass diese Patientin blutet. Und wenn wir hier da an uns anschauen, weil ich gesagt habe, auch Phytopharmaka sind nicht so ohne, dann ist das so ein bisschen eine Zusammenfassung all jener Wirkstoffe, bei denen schon eine sehr gute Datenlage vorliegt, wo also hier sogar auch Vergleichsstudien mit niedrig dosierten NSAR sind. Also zum Beispiel haben wir die bei der Teufelskralle sehr viel, die ist also sehr, sehr gut untersucht. Wir haben es natürlich also hier auch bei dieser Natokinase, das sehr beliebte fermentierte Sojabohnen als Antioxidans, hier Anti-Aging-Konzept in der Onkologie. Also bitte davor warnen, die Natokinase auf keinen Fall mit NOAX kombinieren. Die Gefahr von Blutungen ist extrem. Also das soll nur so ein bisschen zeigen, Phytopharmaka sind nicht harmlos. Es ist eine Frage der Dosis, es ist eine Frage der Konzentration, aber gute, hochkonzentrierte Präparate haben einen Einfluss. Ja, und dann habe ich gezeigt, die Pharmakokinetik über Resorption, Transport und also hier Interaktion, das ist die und über die Niere Ausscheidung, ist die andere Seite der Interaktion. Und da haben wir das Zytochromsystem, dieses Knäuelsystem, viele verschiedene Unterenzyme, 3A4, 1A2, 2C9, 2C19, wo also hier sehr, sehr viele Medikamente verstoffwechselt werden, um damit in wasserlösliche Metabolite umgewandelt zu werden, um ausgeschieden zu werden. Und wenn ich hier jetzt mehrere Substanzen habe, die sich in diesem Knäuelsystem hier treffen quasi und das eine das andere blockiert, dann passiert unten an der Kurve dargestellt an der Serumkonzentration Folgendes. Gebe ich eine Substanz dazu, die meine Substanz hemmt am Abbau eines Enzymsystems, was passiert dann? Steigt die Serumkonzentration dieses einen Wirkstoffes oder sinkt es? Welche Kurve, glauben Sie, ist jene, die einen Inhibitor zu einer Substanz dazugegeben hat? Von Ihnen aus gesehen, die rechte oder die linke? Die linke, ganz genau, weil Sie einfach hier durch die Kombination einfach eine Kumulation haben. Das wirkt, wie wenn Sie die doppelte Dosis geben würden. Es kommt der Abbau nicht nach, es steigt es über den normalen therapeutischen Wirkspiegel hinaus und Sie haben die Gefahr von Intoxikationserscheinungen, von massiven Nebenwirkungen. Das andere ist, das dauert immer ein bisschen, dass also hier Sie eine Substanz haben, die dieses Knäuelsystem extrem aktivieren kann. Das dauert eine Zeit, ja, ungefähr 10 Tage oder manchmal sogar länger, aber dann wirkt es auch länger und dann bedeutet das, dass Ihre Substanzen schneller abgebaut werden, was aber fatal sein kann, weil Sie damit keine Wirkung haben. Ich denke jetzt, weil es mir gerade einfällt, zum Beispiel ans Tamoxifen. Wenn Sie Tamoxifen hier mit Substanzen kombinieren, die das indizieren, dann haben Sie ein Problem. Beziehungsweise kommt da noch ein anderer Mechanismus dann zutage, nämlich dass es ein Prodrug ist und dass also hier eine andere Interaktion ist, aber auf die komme ich dann später zu sprechen. Aber nur, dass man sieht, das ist die Kinetik und da sind wir jetzt bei der Kinetik und Sie werden dann sehen, die Genetik beschäftigt sich auch ein bisschen mit dem und deswegen passt das, glaube ich, so gut zusammen. Und wenn wir hier nur dargestellt haben, das hier Zytochrom 3A4-System, dann haben wir da wieder ein paar Phytopharmaka, Sie kennen alle, Grapefruitsaft, noch immer ein No-Go im Bereich der Polypharmazie, weil Ihnen der Grapefruitsaft einfach den Abbau all dieser Wirkstoffe, die sie in der Mitte stehen haben, massiv beeinflussen kann. Es kann zu Kumulationen kommen und damit Auftreten von Nebenwirkungen und auch von Blutungen, wenn es sich hier wie unten um die Thorax handelt. Auf der anderen Seite haben Sie Johanniskraut in hoher Konzentration, das hier als Induktor wirkt und damit die Wirkspiegel Ihnen zusammenhauen kann. Aber Sie haben auch andere Wirksubstanzen, die Zytochrom 3A4 hemmen und dazu gehört zum Beispiel das Clarithromycin. Ich muss es ja nicht nehmen. Das ist nur das Clarithromycin bei den Makroliden. Erythromycin wird keiner mehr als Makrolid-Antibiotikum einsetzen. Aber es gibt andere Makrolide, die diesen Mechanismus nicht haben, die ich als Alternative wählen kann. Und so ist es wichtig, das einfach zu wissen, um damit auch Alternativen zu finden in der Polypharmazie, die gut zusammenpassen. Und jetzt möchte ich noch auf das kommen, was ich vorher angesprochen habe, am Beispiel von Tramadol, weil da ist es sehr anschaulich und wirklich klinisch relevant. Es gibt hier, Tramadol ist ein Prodrug. Das heißt, der Anteil des Tramadols, der als schwaches Opiat über die Mu-Rezeptoren wirksam sein soll, der muss erst aktiviert werden. Erst wenn das Tramadol aufgenommen ist, dann kommt es zu einem First-Pass-Mechanismus. Dort ist das Zytochrom 2D6 und das aktiviert mir das Tramadol. Und wenn ich jetzt eine Substanz dazugebe, die dieses Zytochrom 2D6 blockiert, hemmt, einen Inhibitor dazugebe, was passiert dann? Dann wird dem Patienten übel und schlecht, weil Serotoninspiegel steigt, sie haben ein bisschen auch ein Problem im Kreislauf, Noradrenalinspiegel steigt, aber die analgetische Potenz ist nicht da. Und die nehmen mehr und mehr und mehr, das heißt, der Serotoninspiegel steigt und ich habe eine enorme Gefahr, dass hier ein Serotoninsyndrom dann sich entwickeln kann. Und da kommen wir jetzt dann schon hin, Sie werden sehen, es gibt nicht nur Substanzen, die dieses Zytochrom 2D6 hemmen, es gibt auch Personen, die haben gar kein Zytochrom 2D6 und dann gibt es welche, die sind Rapid Metabolizer und haben das extrem ausgeprägt und bei denen ist eine besondere Gefahr, weil da, was passiert da? Was passiert da, wenn ich zu viel Zytochrom 2D6 habe? Dann wird ein Großteil des Tramadols in das Opiat umgewandelt und dann habe ich die Gefahr der Atemdepression. Und das ist der Grund, ich habe es jetzt auch mitgebracht, wenn wir da gleich drüber springen. Das ist der Grund, warum die FDA gesagt hat, 2017, dass das Tramadol kontraindiziert ist bei Kindern unter 12 Jahren. Bei uns in Europa ist das noch nicht. Die FDA ist da weiter. Die FDA hat gesagt, sie wissen alle Codidol und das ist ähnlich. Codidol ist genau dasselbe Problematik, Zytochrom 2D6. Und wenn ich also hier da Personen habe, die sehr viel Zytochrom 2D6 haben, dann werden die das sehr rasch in ein Opiat umwandeln und damit haben sie die Gefahr auch bei Oralergabe einer Atemdepression. Deswegen sind Codidol-Präparate hier verboten bei Kindern, aber bei Tramadol haben wir in Europa nur, dass man sagt, Achtung, hier Kave, Vorsicht und niedrig dosieren und beobachten. Die FDA ist einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, keine Anwendung unter 12 Jahren seit 2017. Ja, ich würde noch gerne auf das zurückgehen. Und da haben Sie die Substanzen angeführt, die Zytochrom 2D6 hemmen. Und das sind viele Substanzen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Patienten haben, der als Antidepressivum, wir haben heute ja Psychopharmaka auch als großes Thema, hier ein Duloxetin hat in der Therapie und Sie geben dem ein Tramadol dazu, dann wird Ihnen das Tramadol nicht ausreichend analgetisch wirksam werden. Wir haben selber schon gesehen, das ist klinisch relevant. Die Patienten kommen und sagen, jetzt habe ich ein Schmerzmittel, sogar ein relativ starkes, hat der Arzt gesagt, und jetzt wirkt es nicht bei mir. Ja, ganz klar, das Duloxetin hemmt das Zytochrom 2D6 und damit wird das Tramadol nicht als schwaches Opiat wirksam sein. Das heißt, es wäre ideal, entweder statt dem Tramadol ein anderes stark wirkendes Analgetikum zu nehmen oder das Duloxetin zu ersetzen durch, das muss der Psychiater dann bestimmen, ein anderes Antidepressivum, das nicht Zytochrom 2D6 hemmt. Und es gibt einige. Sie haben hier nur das Duloxetin angeführt und das Bupropion, das Wellbutrin, aber und Paroxetin und Fluoxetin. Sie haben aber kein Citalopram, Sie haben kein Sertralin hier angeführt, also auch kein Fenlafaxin. Das heißt, die würden hier als Alternativen eventuell gehen, nach dem, was der Experte hier dann vorschlagen würde. Also das einfach, um die Komplexität zu zeigen, ja, ich muss immer aufpassen auf mein Zytochromsystem, auf die Verstoffwechselung und ob hier nicht gleichzeitig Inhibitoren und Induktoren dabei sind und ob es sich um ein Prodrug handelt oder nicht. Weg vom Schmerz, hin zum Clopidogrel, weil das auch so ganz also hier eindeutig so viele Nachweise schon gibt. Wir haben das selber damals, ich habe auf der Kardiologie auch im Donauspital gearbeitet, gesehen mit den Bedside-Tests, dass es Patienten hier gab, die einfach hier unter Clopidogrel keine ausreichende thrombozytenaggregationshemmende Wirkung über 40% aufgebaut haben. Und wir haben uns gedacht, was ist das? Und dann haben wir also uns das angeschaut und haben gesehen, naja, das Clopidogrel ist ja auch ein Prodrug. Diesmal ist es das Zytochrom 2C19, über das es aktiviert werden muss. Gibt es da vielleicht Arzneimittel, die das irgendwie blockieren? Na, da gibt es eins, was nicht selten verwendet wird, nämlich den PPI. Und natürlich, wenn jemand ein Clopidogrel kriegt und vielleicht der Thromboarzt natürlich auch dazu, dann kriegt er seinen Magenschutz. Und das ist nicht ideal, hier ein Omeprazol oder ein S-Omeprazol zu dem Clopidogrel dazuzugeben, weil damit nämlich die Aktivierung blockiert wird. Pantoprazol, kein Thema. Dazu waren immer kontroversielle Daten, ist das wirklich klinisch relevant oder nicht. Tatsache ist, dass also hier in den Guidelines, und das sind also hier die Guidelines der ESC, der European Society of Cardiology, gesagt hat, bitte, wenn Sie hier unbedingt einen PPI zu einem Clopidogrel dazugeben müssen, dann nehmen Sie bitte kein Omeprazol, kein Esomeprazol, sondern nehmen Sie ein Pantoprazol, Lansoprazol, wo also das dann kein Thema ist. Also Sie sehen, das sind wirklich klinisch relevant und vielleicht gibt es ja da auch etwas von der Genetik, was wir vielleicht noch hören werden. Wo gibt es jetzt Hilfestellungen? Wie kann ich da mich durcharbeiten durch so eine Polypharmazie und Multimorbidität? Da gibt es eine sehr gute S2K-Leitlinie, die ist also sehr klinisch relevant, 23 erschienen und die gibt immer so Tipps. Die sagt eben, bitte passen Sie auf bei der und der Kombination und gleichzeitig ist die Primärliteratur angeführt und siehe da, auch dort ist angeführt, bitte sind Sie vorsichtig, wenn Sie Clopidogrel nehmen, kein Omeprazol und kein Esomeprazol dazu. Ja, und PGP, nur zum Abschluss, PGP ist ein Thema, Rausschmeißerprotein, wesentlicher Transporter bei der ZNS-Schwelle, das heißt der Blut-Hirn-Schranke, dass hier einfach Substanzen dadurch nicht die Blut-Hirn-Schranke durchdringen können. Und wenn ich hier jetzt Substanzen habe, die das beeinflussen, die also hier PGP hier durchlässiger machen, dann bedeutet das, dass die Substanzen hier dann mehr ZNS-Gängigkeit haben. Ich sage nur zum Beispiel Imodium, dass also hier das Imodium ja normalerweise nur lokal im Darm wirksam sein soll. In dem Moment, wo Sie das mit PGP-Inhibitoren dazugeben, wird es also hier sehr wohl resorbiert. Und dann hat es eine ZNS-Gängigkeit und dann wirkt es wie ein Opiat, das Loperamid. Nur als Beispiel also hier zu sehen. Also PGP spielt eine Rolle, viele Substanzen werden darüber metabolisiert, ähnlich, also transportiert, ähnlich jene, wie die über Zytochrom 3A4 metabolisiert werden und viele Substanzen können das auch hemmen oder auch indizieren und sehen Sie, da spielen auch ein paar Phytopharmaka wieder eine Rolle, auch zum Beispiel CBD. Sehr beliebt, auch THC. Diese Substanzen werden als lipophile Substanzen sehr stark in der Leber metabolisiert und sind Hemmstoffe der wesentlichen Zytochrom-Enzymsysteme. Zytochrom 3A4, 2C9, 2C19. Das heißt, Sie müssen aufpassen, dass also hier nicht eine Kumulation der anderen Substanzen auftritt und eventuell die Dosis reduzieren. Damit sind wir am Schluss und haben die Patientin jetzt noch einmal und wollen uns anschauen, was tun wir der Gutes, damit die nicht wieder blutet. Und wenn man jetzt sagt, okay, Clopidogrel, ASS und Edoxaban, 3 Monate hat sich schon gehabt, eigentlich ist Schluss damit, wenn man also hier den Guidelines folgt. Das heißt, ich reduziere so und so das Aspirin und bleibe nur mehr auf Clopidogrel und Edoxaban. Edoxaban bleibt. Dass hier die Frage ist, lasse ich halt noch das Esomeprazol, ersetze ich durch ein Pantoprazol, wenn es überhaupt notwendig ist, oder lasse es dann ganz weg. Und dann das nächste war zusammenzufassen, Blutungsrisiko durch Pharmakodynamik, wie viele Substanzen das darstellen, wo kann ich reduzieren. Auf alle Fälle einmal jetzt sagen, Teufelskralle und Kurkuma, ist das wirklich unbedingt notwendig. Das, was aber auf keinen Fall geht, ist das Seraktil dazu, das heißt alternativ Schmerztherapie bei einer Arthrose, neben Bewegung und neben also hier einer physikalischen Therapie muss angeboten werden. Und von der Pharmakokinetik, wenn man ein bisschen da schaut, wie kann sich das über das Zytochromsystem vielleicht hier etwas blockieren, dann ist es das Amlodipin und das Edoxaban, die nicht ideal in der Kombination sind, weil Edoxaban am Abbau gehemmt wird. Und das Esomeprazol, das wir ja eh wegnehmen, das auch nicht ideal mit Citalopram ist, weil es das Citalopram ebenfalls am Abbau über Zytochrom 2C19 blockiert und damit der Serotoninspiegel steigt. Zusammenfassend also, ich glaube, es ist wichtig, wir sind mit Polypharmazie konfrontiert. Wir werden auch nicht sagen, na, das gibt es nicht oder um Gottes Willen, ja, das musst du aushalten. Nein, es ist wichtig, Polypharmazie-Patienten immer wieder anzuschauen und zu durchforsten die Medikation. Passt das zusammen, ja oder nein? In Abhängigkeit des Blutbefundes, wir brauchen das Laber, wir brauchen die Elektrolyte, Natrium-Kalium-Werte unbedingt, die Nierenfunktionswerte, nur dann können wir sagen, ob dieser Medikamentencocktail ideal ist oder nicht. Immer wieder die Diagnosen hinterfragen, braucht er denn das überhaupt noch? Immer bitte die Phytopharmaka mit hineinnehmen und immer nach den Symptomen gehen. Und wenn jemand kommt mit Orthostase, mit Blutdruckabfall, mit Übelkeit, durchforsten die Medikamente und schauen, ob die nicht also dieser Cocktail daran schuld ist und eins weniger oft für den Patienten eins mehr ist. Und ich will ein bisschen eine kleine Reklame machen. Ich bin recht stolz darauf, dass wir jetzt seit einem Jahr auch eine Spezialambulanz im AKH haben für Arzneimittelinteraktionen. Sie können aus dem niedergelassenen Bereich hier jeden Patienten schicken. Das kostet nichts, das geht mit Überweisungsschein. Es ist eine Terminambulanz, die 2-mal in der Woche hier einfach zur Verfügung steht, um sich eine Zweitmeinung einzuholen. Wir sind rein beratende Funktion. Wir arbeiten mit dem Team von dem Markus Zeitlinger, also klinischer Pharmakologie zusammen und wir machen einfach einen Vorschlag, warum aufgrund der Symptome, welche Medikamente könnten das in etwa machen, ja oder nein. Es wird sehr gut angenommen und ich kann es einfach nur anbieten, es kostet nichts und man kann sich damit auch telefonisch eine Zweitmeinung einholen und wichtig ist, dass man Programme kennt. Sie kriegen eh die Unterlagen, das heißt, dass Sie einfach wissen, gute Webseiten, wo ich mir ein bisschen Unterstützung holen kann, um so eine Polypharmazie-Check selbst zu tun. Wichtig, hier habe ich auch angeführt, den Echo2Go. falls Sie ihn noch nicht kennen, ganz essentiell für Lieferengpässe. Sie erfahren da genau, was überall zugelassen ist und lieferbar ist. Und mit dem möchte ich schließen. Das ist dieses EPA Health von PubMed. Und wenn Sie das nehmen, das geht schon ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz. Das hilft Ihnen recht gut, hier bei Ihren individuellen Patienten hier zu schauen, ob die Medikation passt oder nicht. Schauen Sie sich das einmal an, das ist gratis. Und damit möchte ich einfach zusammenfassen, dass die Polypharmazie und also die Wechselwirkungen, Interaktionen ein kleiner Teil sind hier bei, bis man hinkommt zu der wirklichen patientenbezogenen und patientenindividuellen Therapie und natürlich hier ein wesentlich großer Teil auch die Genetik darstellt, in dem wir jetzt noch in den nächsten Vorträgen sicherlich viel hören werden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Magister, für diesen sehr enthusiastischen Vortrag, wie immer. Gibt es Fragen vom Auditorium?
Ich hätte eine Frage aus dem Online-Bereich, vom Chat, und zwar mittels welcher Laboruntersuchungen kann man eventuelle Blutungsneigungen, zum Beispiel durch Phytopharmaka, feststellen? Das ist ein bisschen auch mein Bereich. Ich bin gespannt, was Ihre Meinung ist.
Sehr schwer. Absolut. Also das, weil bei den Phytopharmakern, das liegt immer eine Mischung vieler verschiedener Substanzen vor. Und es kommt, also es ist wirklich schwierig zu sagen, die haben nur eine Thrombozytenaggregationsbeeinflussende Wirkung. Die haben nur eine Kumarin-ähnliche Wirkung. Das heißt, es ist einfach die Summe von vielen verschiedenen Mechanismen, sodass wahrscheinlich also am INR-Wert es nicht sichtbar sein wird und an der die Thrombozytenaggregationshemmende Wirkung ja so und so nicht im Standardlabor auch erfasst wird, sodass ich sagen kann, nein, es gibt im Labor leider keinen Hinweis darauf. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ich sehe das genauso. Es gibt leider, also der Großteil dieser Wirkungen sind ja vor allem Thrombozytenfunktionstests und die gibt es eigentlich nicht routinemäßig. Das gibt es in Forschungslabors und selbst dort ist das eher, sagen wir mal, eine individuelle Interpretation am Patienten und nicht wirklich routinetauglich, sodass man das wirklich breit streuen kann. Mhm. Das ist eines der großen blinden Flecken bei uns in der Labormedizin, sind die Thrombozytenfunktionstests.
Das heißt, man muss eigentlich auf die ersten Symptome von Blutungsneigung, sei es jetzt Nasenbluten, sei es Petechien, eher auf das schauen und sagen, hoppala, das ist nicht normal. Da passt vielleicht was nicht.
Der INR-Wert wird aber schon beeinflusst, wenn ich Johanniskraut zum Makoma nehme, ja, dann sinkt mit der, weil das Makoma ja schneller abgebaut wird und ich habe ein Thromboserisiko. Ne?
Genau, du kannst, das ist der Punkt, dass ich sage, die Kinetik kannst du erfassen, ja, das ist richtig, aber richtig, die Blutungsneigung von anderen Substanzen, Johanniskraut hat ja per se keine Blutungsneigung, sondern wirkt über eine Hemmung, also eine indizierende Wirkung des Zytochromsystems, ja, da kann ich es feststellen, ja. Aber ansonsten ist der Effekt, wir haben das selber auch geschaut, dass man sagt, hat Teufelskralle wirklich einen Effekt auf den INR-Wertbeeinflussung? Das wurde nicht festgestellt. Also das konnte nicht nachgewiesen werden. Auch beim Ginkgo-Depo-Fordan, das müsste schon in sehr hohen Dosen gegeben werden, um den Effekt zu sehen.
Bitte. Ich wollte fragen, ob es noch andere Beispiele als den Grapefruitsaft gibt, den man ja einerseits als Horror für den Zytochromstoffwechsel sehen kann, aber man kann ihn ja auch verwenden, um bei Abstoßungsreaktionen die Wirkung zu verstärken, das heißt die Dosierung kleiner zu machen und mit Hilfe des Grapefruitsafts,
Das würde ich mir nicht trauen, also außer sie machen Spiegelbestimmungen dazu, aber ansonsten ist das so eine individuelle Verstoffwechselung bei jedem Patienten, dass sie leider diese Interaktion als positiven Effekt, um damit eventuell Dosis reduzieren zu können, das ist sehr heikel. Also das würde ich also hier nicht vorschlagen, dass ich sage, ich nehme bewusst hier jetzt Grapefruitsaft eines oder nehme ich sogar zwei, weiß man nicht, welche dosiere ich und vom Grapefruitsaft brauche ich, um eine entsprechende Dosisreduktion überhaupt hier anstreben zu können.
Ich kenne das nur von früher, da hat man das bei den Nierentransplantaten zum Beispiel gemacht.
Okay.
Aber
ja.
Mag sein.
Ja, also es ist Grapefruitsaft. Man weiß, Granatapfelsaft beginnt man jetzt auch zu forschen, ist auch nicht so ohne. Orangensaft, Apfelsaft ist im Moment nicht klinisch relevant. Ja, nur da will ich sagen, Anteil dazu.
Gut, vielen herzlichen Dank nochmals.
Danke schön.